Thema heute, das der Herr mir auf dem Herzen gelegt hat, ist ein anderes aus der Apostelgeschichte. Ich denke, wir machen da eine Pause bis nach Weihnachten. Aber ich möchte eine Frage stellen. Hast du den wahren Glauben? Man kann es auch so fragen, bist du ein Mensch des Glaubens? Das heißt, lebst du im Glauben? Das Thema ist heute Glauben. Das haben wir heute vorgelesen gehört, Hebräerbrief in den 11. Kapiteln. Und in dieser Stelle, diesem Kapitel, ist vielleicht am klarsten, intensivsten mit dem Thema Glauben. Und ich möchte sagen, jeder hier ist gläubig. Und das meine ich nicht, dass du gläubig bist, weil du gern in die Gemeinde kommst oder dass du da bist, sondern jeder hier glaubt an etwas. Und ich möchte hier vorschlagen, wenn wir sagen, dass mein Ziel heute ist nicht, dass du mehr Glauben haben wirst, wie wir zu Hause mehr Heizöl in unserem Tank jetzt haben. So ist es nicht. Auftanken im Glauben. Okay, das denken wir oft in der Richtung, ich muss mehr Glauben haben. Aber das ist, ich weiß, was wir meinen vielleicht, aber das ist nicht genau, was unser Ziel ist heute. Sondern ich würde vorschlagen, jeder von uns hat genau das gleiche Maß von Glauben. Die Frage ist, woran glaubst du? Wir alle glauben an etwas. Es ist nicht, dass du mehr Glauben brauchst. Es ist nur, was ist das Objekt deines Glaubens? Und das wollten wir fragen. Hast du den wahren Glauben? Oder können wir besser sagen, hast du das dem Glauben an dem richtigen Objekt? Nur ein Beispiel hier am Anfang, nur das zu erklären. Es gibt einen jungen Mann und er hat einen starken Glauben gehabt. Und zwar, dass er fliegen konnte. Und so ist er in Ägypten hoch auf einem Turm geklettert. Und sein Glauben war stark. Und hat versucht zu fliegen. Ich weiß nicht genau, ich habe mich in Erinnerung, 30, 40 Metern mindestens hoch war er, hat versucht zu fliegen. Was denkst du passiert ist? Er hat starken Glauben. Okay. Sind Flügel gewachsen sofort, dann ist er geflogen. Nein. Okay, ist abgestürzt. Okay, tödlich, verunglückt. Anderes Beispiel, du könntest glauben, dass du auf einem Weiher fahren kannst mit deinem Auto. Aber in Juni. Okay, wird es klappen? Starken Glauben? Kannst versuchen. Für Glück. Wenn es Wasser ist, dann wird dein Auto entsprechend in Wasser sinken. Vielleicht einen tiefen Winter nach 1, 2, 3 Wochen hier, vielleicht schon, weiß ich nicht. Wenn es Minusgrad genug Tage bleibt, dann könnte man vielleicht auf einem Weiher fahren. Aber dem Glauben, das heißt, der Glauben an sich ist nicht entscheidend, sondern du musst glauben an die Wahrheit. Und das ist lebensnotwendig. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, auf einem Weiher zu fahren mit Auto. Wenn du eine falsche Vorstellung hast, dann geht's schief. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Und da möchte ich dann von der Bibel her das belegen, was ich gerade vorgeschlagen habe. Weil Glaube ist nicht etwas, das man trennt von was wir wissen. Sondern Glaube ist, das hört man in der Ausbildung, in der Gesellschaft heutzutage, du hast Glaube und du hast Wissenschaft. Und die sind voneinander getrennt. Das wurde in dem 19. Jahrhundert vorgeschlagen von den Philosophen, vor allem von Kant. Und zwar, er wollte eigentlich den Glauben, den christlichen Glauben schützen. Und zwar von dem liberalen nicht liberalen, sondern atheistischen Denkweise. Es war wirklich viel angegriffen, denn dem christlichen Glauben wurde viel angegriffen, in Frage gestellt in dem 19. Jahrhundert, in dem 18. Jahrhundert mit der Aufklärung. Und Kant hat gesagt, nee, nee, wir wollten schon den christlichen Glauben schützen. So, wie schützen wir das? Wir trennen die voneinander. Du hast Wissen und dann hast du Glauben. Und wenn das getrennt ist, dann wird der Glauben nicht angegriffen, in Frage gestellt. Aber das wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Weil, wenn du das trennst, dann hast du nicht mehr, du hast dann etwas, der Glauben ist etwas abergläubig, so vielleicht, vielleicht nicht nach Gefühle oder nach Überzeugung, aber ist egal, was du glaubst. Aber Wissenschaft ist, was fest ist. Wie sieht die Bibel das? Das ist unser Ziel. Wir wollen nicht wissen, was sagt Daniel. Es ist egal, was ich sage. So, und was sagt die Bibel zum Thema Glauben? Vers 1 in Kapitel 11 von Hebräerbrief sagt uns. Er sagte, ich bin in Römerbrief, das wird uns nicht helfen. Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Eine Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. In Kapitel in Hebräerbrief wird es hier klar dargestellt, dass der Glaube, dass der neuen Bund etwas Besseres gibt als dem alten Bund. Im Alten Testament haben sie für Opfern gemacht und alles, aber mit dem neuen Bund sagt er, haben wir was Besseres, haben wir was Festes. Nicht nur Schatten, sondern Wahrheit. Nicht nur ein Bild, sondern was wirklich ist. Und Jesus hat das alles erfüllt. Und so fängt er an dann mit diesem Gedanken Kapitel 11. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Das heißt, Glaube ist erst eine Wirklichkeit. Das Wort, ich möchte diese zwei Worte ein bisschen auseinandersetzen, dass wir die sehen können. Die Tatsachen des Glaubens sehen wir in Vers 1. Und das erste Wort ist ein Zuversicht. Eine Wirklichkeit kann man auch Zuversicht übersetzen. Und vielleicht habt ihr einen Querverweis. Ich habe eine bei mir und steht Grundlage. Das ist das Wort auch als Grundlage übersetzt. Das heißt, Glaube ist eine Grundlage, ein Fundament. Wenn wir ein Haus bauen, ist das Fundament nicht nur schön und nett, so wenn du einen Luxus hast, dann kriegst du ein Fundament, sondern es ist der Basis. Ohne das hast du kein Haus. Das sieht man ganz klar in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, wenn ein Tornado kommt und durch eine Gegend wütet, dann bleibt übrig bei vielen Häusern nur das Wesentliche. Der Holz, der ganze Putz und alles ist weg und es bleibt das Fundament, was fest ist. Was wirklich ist, die Wirklichkeit, bei meiner Übersetzung in Elberfelder, ist nicht ein schlechtes Wort dafür. Unterbau, Grundlage, etwas, das stimmt. Denk an einem in diesem Zeit mit viel Schnee, an dem Parkplatz hinter dem Aldi. Es wird Schnee, Winterdienst gemacht, ne? Über den Wochen. Wenn es weiter schneit, dann nach einigen Wochen steht ganz hinten in dem Parkplatz ein riesigen Berg von Schnee. Riesig, gell? Es könnte mehrere Meter hoch sein. Und man ist beeindruckend. Wow, das ist wirklich toll. Was für ein Berg. Okay. Aber wie sieht dieser Berg aus, wenn es 2 Tage lang 4-5 Grad ist? Ja gut, vielleicht muss es 10-15 Grad für ein paar Tage. Diesen Berg weg. Okay. Ist das wirklich, was da ist? Ist es Wirklichkeit? Es schmilzt, ist weg. Aber stell dir vor, unter diesem Berg von Schneeberg steht ein Berg von Kieselsteine. Wenn der andere wegschmilzt, bleibt immer noch die Wirklichkeit. Was wirklich stimmt. Und liebe Leute, das ist das Wichtigste, dass wir wissen, was stimmt wirklich. Und daran müssen wir, wollten wir glauben. Sonst geht es wirklich schief in unserem Leben. Zuversicht brauchen wir. Das zweite Wort ist das Wort Hoffnung. Nun, wenn wir das Wort Hoffnung hören, wir denken, ja, ich hoffe, dass es später besser wird. Ich hoffe, dass es, ja, sag mal, dass du kein Freund von der Kälte bist. Ich hoffe, dass es morgen 10 Grad sein wird. Okay? Das ist eine Hoffnung, so denken wir, okay? Das ist eine legitime Benutzung davon. Aber das, Nutzung von dem Wort. Aber das ist ein Optimismus, oft ein leeres Optimismus, eine Darstellung von das, was ich mir wünsche, wie ein Wunschzettel. Ich wünsche mir das. Ich hoffe. Ne? Aber das ist nicht biblische Hoffnung. Das ist nicht biblische Hoffnung. Ich habe hier ein Bild von unserer Heilsöl-Lieferung, die gekommen ist. Und zwar ist der Unterschied zwischen Hoffnung und biblischer Hoffnung ist folgendes. Biblische Hoffnung, ich nenne das, definiere das und dann werde ich das Beispiel geben, ist eine zuversichtliche Erwartung. Hoffnung, ich hoffe, Optimismus oder zuversichtliche Erwartung. Das Beispiel. Wir haben diesen großen Theater mit Heizöl. Ich wollte euch ein Beispiel geben, wie man das schlecht machen kann, schlecht organisieren kann, dass ihr immer mich als Beispiel habt, okay? Nie mach es, wie Daniel es gemacht hat, okay? Genau. Und, aber Gott hat für uns schon vorher versorgt und ich lerne, wie man dann richtig in den Tank schaut auch, was da drin ist. Genau. Aber so geht das Leben, man kann immer was lernen. Aber was ich auch hier bekommen habe, ist ein schönes Predigtbeispiel. So, darin bin ich glücklich. Also haben diese Sammelbestellung gemacht. Und dann sagt der Mann mir im Telefon, ja, klar, da habt ihr Not. Ja, wir kriegen das hin. Das war Montagabend. Das war Optimismus. Schön. Ich habe das auch weiter gesagt, den Sammelbestellung, der andere Nachbar. Naja, er hat zuversichtlich geklungen. Es klappt morgen, Dienstag. Aber dann Dienstag früh, ich weiß nicht, ob er seinen Kaffee schon getrunken hat, es klang nicht so am Telefon, aber so hat er eine ganz andere Stimmung. Er sagte, was, wer bist du? Was? Also, ob ich nie angerufen habe und dann, ja, kommt es Freitag. Okay, dann bin ich, in dieser Optimismus ist weg, okay, wie abgeblasen. Oh nein. Und dachte ich, das wird schief ausgehen für uns. Geschichte ist schon erledigt, aber dies ist dieser Optimismus. Okay. Nun, dann habe ich unsere damaligen Nachbarn angerufen. Hätte ich ihm erst anrufen sollen, aber jetzt, man ist immer nachhinein schlauer. Und habe ich ihn angerufen und er hat gesagt, hättest du früher anrufen sollen, wenn du wirklich Not hast, Familie hast, ja, kriegst du im Laufe des Tages. Einfach so. Nun, ich habe ein festes Vertrauen auf diesen Herrn Hahn. Der andere kannte ich gar nicht. Er hat eine ganz andere Vorwahl. Ich habe das nicht geschaut. Vielleicht Richtung Ebermannstadt irgendwo. Weiß ich nicht. 9-5. Ja, weiß nicht. Aber es war woanders. Es war nicht in diesem Raum, unser Bereich. Und ich dachte, ich vertraue ihm nicht, aber ich vertraue auf diesen Mann, okay, Herrn Hahn. Das ist, könnte man sagen, diese biblische Zuversicht. Im Lauf des Tages kommt er. Punkt. Ruf mal durch, sag ihm, Herrn Hahn hat angerufen. Und dann habe ich gemacht, jawohl, kriegst du im Lauf des Tages. Also. Das ist der Unterschied. Das heißt, biblische Hoffnung ist auf jemandem vertraust du, den du weißt, die Wahrheit sagt. Und du hast eine Zuversicht. Das ist zuversichtliche Erwartung. Das ist wahre Glaube. Glaube ist nicht nur, ja, ich glaube schon. Glaube ist, ich basiere mein Leben darauf. Auf einem Fundament. dass es wahr ist. Und egal, was für Stürme, für Wind, für Probleme kommen, es ist sicher. Wir benutzen das Wort, Begriff felsenfest. Weil derjenige, der das gesagt hat, immer die Wahrheit sagt. Nun, dieses Beispiel, was ich gegeben habe, hat eine Schwachheit. Und zwar selbst der Herr Hahn ist nicht 100% vertrauenswürdig. Und so ist es in unserer Welt. Kein Mensch, egal wie gut und nett und freundlich und ja, zuverlässig er ist, ist 100% vertrauenswürdig. Keinen. Und das ist, wo es nur einen gibt, den man wirklich vertrauen kann und daran glauben kann. Und zwar der Gott der Bibel. Es gibt ein Vers im Alten Testament, das sagt, Gott ist nicht ein Mensch, der lügt. Weil Menschen lügen immer. Auch die Besten. Das sagen wir vielleicht nicht absichtlich lügen, aber sie sagen, ja, ich komme, aber dann kommt etwas im Weg. Ne? Und es klappt nicht. Der Eltern, wir versprechen unsere Kinder das und das, klappt es nicht ganz. Okay? Wir haben vergessen, das muss erledigt werden oder dann ist jemand krank und dann sagen wir, es tut mir leid, es ist nicht in der Tat gekommen, weil, ja, etwas, weil wir nicht souverän sind, wir können nicht alles im Griff. Aber wenn Gott etwas sagt, es stimmt 100% und daran kann man sein Leben bauen. Es gibt ein Beispiel für das Wort Hoffnung, das möchte ich euch zeigen, Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, der Brief, Römerbrief, ist links, wir sind Hebräerbrief, das ist kurz vom Ende des Neuen Testaments. Wenn man links von Hebräerbrief durchblättert, kommt man durch einige kleineren Briefe und dann kommt Korinther, das sind zwei großen Briefe und dann kommt Römer vorher. Römer Kapitel 8. Ich lese Vers 22, ab Vers 22 hier. Es spricht hier von der Schöpfung, wie alles in unserer Welt schief läuft. Er sagt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Selbst wenn es schön Schnee liegt, merkt man, dass, ja, man seufzt. Hey, viele seufzen, weil die Winterreifen noch nicht montiert bekommen habe und seufzt, weil die Heizung nicht richtig funktioniert. Wir seufzen, unser Auto seufzt, weil die ganz schönen automatischen Türen nicht funktionieren, wenn es Minusgrad ist. Okay? Und bleibt eine Tür ein bisschen offen. Man seufzt. Okay? Die ganze Schöpfung seufzt. Das ist nicht nur im Winter, das ist nur ein Beispiel, sondern im Herbst gibt es Dinge, sie seufzen, es gibt dann Feuchtigkeit, es gibt dann Hurrikans, es gibt ganz schlimme Erdbeben, die ganze Erde seufzt, wie wir seufzen, wenn wir aufstehen in der Früh. Wer hat heute geseufzt, wenn du aufgestanden hast? Bist? Also ich habe innerlich geseufzt, habe versucht, meine Frau ein bisschen länger schlafen zu lassen, habe versucht, nicht zu laut zu seufzen, aber seufzt, okay? Dein Körper seufzt, okay? Selbst wenn du jung bist, wenig von uns wollen so schnell aufstehen und springen. Okay? Die ganze Erde seufzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Ja, genau. Die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, selbst die Christen, seufzen. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Okay, Hoffnung ist etwas, es ist zuversichtlich zu erwarten, aber man kann es noch nicht sehen. Das ist pro Definition. Okay? Wenn ich die Heizöllaste schon sehe, dann ist es nicht Hoffnung mehr. Aber hier sagt er Hoffnung auf die Erlösung unseres Leibes, dass wir nicht mehr seufzen müssen. es wir erwarten wir, dass es kommt. Ich möchte dich fragen, hast du die Zuversicht, die Erwartung, dass dein Leib erlöst wird? Und ich meine nicht nur in den Himmel kommt, dass es neu gemacht wird. Dass du mit dieser Hände und Füße aber verherrlicht, neu gemacht, im Himmel kommen wirst. Und für die Ewigkeit bei Gott sein wirst, nach der Auferstehung. Dass die Erlösung dieser Natur, die Lösung dieses Universums, das ist letztendlich in Römer 21 und 22, Offenbarung 21 und 29 zu finden, wo diese Erde, der Himmel und die Erde, neu gemacht wird. Sein Himmel muss neu gemacht werden. Ja, eigentlich ein Universum wird auch langsamer. Selbst das Universum, die Planeten seufzen unter dem Sündenfall. Und es wird langsamer werden. Aber wenn es neu gemacht wird, ein neuer Himmel, neue Erde, wie am Anfang, aber ganz neu bevölkert mit die, die an Jesus glauben, die Gläubigen. Es wird was Schönes. Erwartest du das? Lebst du in Hoffnung? Ja, ich kann das nicht sehen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie das sein wird. Ganz genau. Das ist Hoffnung. Weil Gott das gesagt hat, glauben wir das. Das ist in der etwas für die Zukunft, auf dem wir hoffen. Das ist eine Zuversicht, eine Erwartung, eine Hoffnung. Aber dann sagt er, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist auch gegenwärtig, diesem Glaube. Man denkt, okay, es ist immer zukünftig. Okay, ja, es kommt. Aber es ist ein gegenwärtiges im Glauben auch. Und zwar ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist das zweite Teil vom Glauben. Es ist sicher, es ist fest und es ist auch, wie es Glaube, etwas, das man nicht sehen kann. Das heißt, du kannst nicht 100% beweisen und sehen, aber du glaubst fest daran. Es ist aber unsichtbar. Überzeugt von Dingen, die man nicht sieht. Nun, ich möchte fragen, ist es überhaupt möglich, es ist eigentlich in Ordnung, Zuversicht zu haben? Ist das gut? Das kommt für manche überheblich. Wie kannst du das so behaupten, zuversichtlich zu sein? Weil wir spüren in uns, weil wir begrenzt sind, dass wir das nicht schaffen, diese Zuversicht zu haben. Das ist nicht nur etwas Gutes oder empfehlenswert. Es ist absolut wichtig. Es ist der einzige Weg, gerettet zu werden. Und es ist der einzige Weg, geistlich zu wachsen, ist, dass wir im Glauben an Gott glauben und stark glauben. Der erste Punkt dann ist die Tatsache des Glaubens. Zweitens, die Belohnung des Glaubens. Die Belohnung des Glaubens. Er sagte, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Vers 2. Es spricht ja von den Gläubigen in der Vergangenheit, die gelebt haben und dadurch haben sie Zeugnis erlangt. Was ist Zeugnis? Spricht hier von, dass Gott anerkannt hat, dass Gott es gesegnet hat. Zeugnis erlangt. Ein banales Beispiel in diesem Schnee gibt viele Beispiele, ist wirklich interessant. Aber wir sind viel gefahren, ne? Hoffentlich mit Winterreifen jetzt. Und wenn du hochfährst auf einem Berg, so Richtung Emroy zum Beispiel vom großen Buch, es gibt einen ganz steilen Berg. Und du kommst hoch über diesen Berg, ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mach mir Gedanken, okay? Wie wird es sein? Also schon steil. Und bergauf geht's und auf dem Weg bergab, mach mal einen Gedanken. Aber was mir Mut gegeben hat, weil ich Philipp zu einem Freund gebracht hat, da oben auf dem Berg wohnt, dem Stehen dann auf dem Weg zurück. Was mir Mut gegeben hat, war, hey, es gibt Leute, die bergab hier fahren, die mir entgegenfahren. Und okay, sie fahren nicht, die rasen nicht durch die Gegend, aber trotzdem ja, sie leben noch. Sie bleiben auf der Straße. Ne? Die Straße, sie rutschen nicht den ganzen Weg. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Man kriegt ein bisschen Mut. Okay, das kann klappen. Ich werde nicht rutschen wie ein Schlittwagenweg, sondern mich finden da über die Klippe irgendwo. Ne? Also das ist dann dieser Mut. Wir schauen auf Menschen, Männer und Frauen des Glaubens, die gelebt haben. Wir nennen sie Glaubenshelden, weil sie stark geglaubt haben. Sie wurden von Gott angenommen, von Gott erkannt und sie waren stark in ihrem Glauben in ganz schlimmen Zeiten. Okay? Römische Kaiserreich, Mittelalter, Hugenotten in Frankreich, die in den Zweiten Weltkrieg Gläubigen, die durch Verfolgung gelebt haben, sowohl hier in Deutschland als auch in anderen Ländern in Europa, auch in China und in Japan. Und diese schweren Zeiten, man denkt, wow, wie haben sie das geschafft? Sie haben Zeugnis erlangt durch Glauben. Sie haben den gleichen Maß von Glauben wie du, aber sie haben voll auf Gott vertraut. Sie waren überzeugt, dass Gott nicht lügt, dass er die Wahrheit sagt. Sie haben quasi ihre Kutsche an Gott festgemacht, sagt, wo auch immer Gott geht, ich gehe mit. Ah, wie wird das sein? Aber ich glaube. Und da gibt es, liebe Leute, eine Belohnung. Das sagt er im Vers 4 auch, durch Glauben brachte aber Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Kain und Abel, die ersten zwei Söhne, die gelebt haben, haben gestritten. Okay. Brüder streiten in einer sündhaften Welt. Sie streiten. Und sie haben Konkurrenz gehabt mit diesem, oder Kain hat Konkurrenz mindestens mit seinem Bruder, ob Gott ihm annimmt oder nicht. Welche Opfer? Kains Opfer hat von der Frucht des Gartens gebracht, von dem Boden gebracht. Abel hat ein Lamm gebracht, ein Blutopfer. Und Hauptsache ist, Hauptproblem war, einer hat geglaubt, der andere nicht. Kain hat nicht geglaubt. Und sein Opfer wurde nicht angenommen. Kains wurde angenommen. Ich möchte dich fragen, eines Tages, wir denken, Kain und Abel waren weit in der Vergangenheit. Eines Tages, also wirst du auch vor Gott stehen, dann wird es klar. Bist du von Gott angenommen? Ist das Opfer angenommen, was du bringst? Warum soll ich dich in den Himmel kommen lassen? Fragt, könnte man sagen, wenn man so steht vor dem Himmelstor, warum sollst du in den Himmel kommen können, dürfen? Oh, ich habe das gemacht und das gemacht. Du bringst ein Opfer, aber es ist der Falsche. Bist du wie Kain und nicht angenommen. Nur durch Glauben wirst du angenommen. Die Belohnung ist nur, wenn man glaubt. Es ist absolut dringend, notwendig, dies zu haben. Er sagte hier in dem folgenden Verse, dass es unmöglich ist, sogar Gott zu gefallen ohne Glauben. Späteren Verse hier, muss ich gucken. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, Gott, wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es ist absolut unmöglich, wohlgefallen zu haben, ohne zu glauben. Was muss man glauben, um von Gott angenommen zu werden? Erstmal, dass er ist, dass er existiert. Psalm 10, Vers 4 sagt, der Gottlose denkt hochnäsig, er wird nicht nachforschen, Gott wird nicht nachforschen, es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Das ist aber töricht. Gott sieht alles, er existiert doch. Und er wird Rechenschaft auch ablegen, jeder nach seinem Tun. Muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und denen, die ihn nicht suchen, kommt Gericht. Man muss glauben, dass es wichtig ist, auch deine Entscheidungen jetzt. Nun, möchte hier kurze Liste von Sachen, warum Glauben so wichtig ist. Eine ist, um Gott wohlzugefallen. Es ist so wichtig, dass du Gott wohlgefällig bist. Wir müssen mit einem heiligen Gott rechnen, der Sünder richtet. Und wir haben alle gesündigt. Und weil wir gesündigt haben, kommt Gericht. Und zwar nicht nur eine kurze Strafe, sondern weil Gott heilig ist, weil er ewig ist, kommt in der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und wenn du nicht Gott wohlgefällig bist, wenn ich nicht auf Gott wohlgefällig bin, dann muss ich seine Strafe erleben, was ich verdient habe, wohl verdient habe. Zweitens, um Gott nahen zu können. Du kannst sogar nicht Gott nahe kommen wegen deiner Sünde. Um als Christ auch leben zu können. Es ist nicht nur, dass wir glauben, dass Glaube quasi ein Eintrittskarte ist. Und habe eine Eintrittskarte, dann komme ich in den Himmel, dann lebe ich so. Nee, du kannst nicht im Glauben, nicht wachsen geistlich, wenn du als Christ nicht glaubst, was Gott gesagt hat und ihm folgt. Du wirst auch nicht Gott wohlgefallen. Wir müssen das glauben. Um Belohnung zu bekommen, müssen wir glauben. Wenn wir etwas machen, nur aus Zwang oder nur aus Selbstgerechtigkeit, ist nicht aus Glauben, dann ist auch keine Belohnung. Glauben wir, dass wenn wir Gott folgen, wenn wir treu bleiben, glauben wir, dass es Belohnung kommt? Ja, wir sehen die Belohnung nicht. Ja, habe versucht, treu zu sein, meine Aufgaben erfüllen mit Gottes Hilfe im Alltag. Keiner hat es bemerkt, keiner denkt daran. Ich bin sogar müde danach, ich bin sogar krank davon, weil ich versucht, Gott treu zu sein. Mann, was war das denn? Super, jetzt bin ich krank, weil ich was für Gott im Mittelpunkt hatte. Glauben wir, dass es eine Belohnung gibt, das später kommt? Und dann müssen wir das gleich sehen. Merkt ihr, wie Glauben so wichtig ist, einfach treu zu sein und dem Herrn zu folgen, ob es was sichtbar gibt, was wir bekommen oder nicht. Um als Christ Veränderung zu erleben, müssen wir auch glauben. Um als Christ Veränderung zu erleben, das sieht man in verschiedenen Stellen. Das vielleicht müssen wir nächste Woche nachmachen, weil es spät ist, wegen Abendmahl heute. Aber das ist etwas so wichtig, dass wir werden keine Veränderung erleben in unserem Leben, wenn wir nicht glauben. Wenn das, was Gott sagt, wir sagen, ja, das stimmt. Ja, das tue ich. Ich möchte dich fragen, nicht wie viel Glauben hast du, sondern glaubst du an dem, was Gott gesagt hat? Du sagst, ja, ich glaube an Gott. Glaubst du an seine Worte? Glaubst du an seine Zusagen? Oder ist es nur für dich Theorie? Ja, es stimmt schon, aber für mein Leben muss ich anders entscheiden. Diese sind felsenfesten Wahrheiten. Wie kann man im Glauben wachsen? Hier ist eine kurze Anwendung, ich denke, wir machen weiter nächste Woche. Eine ist, wir müssen erst erkennen, dass wir nicht an Gott glauben, wie wir glauben sollen. Wir müssen erkennen, dass unser Unglauben, dass es Sünde ist. Wenn wir sagen, ja, so ist es einfach so, dann werden wir nicht in unserem Glauben an Gott wachsen. Wir müssen bereit sein zu erkennen, das ist falsch, was ich mache. Also wir nennen Gott quasi unzuverlässig. Wir würden das nie sagen, aber wir leben so, oder? Wir denken, ja, Gott hat es gesagt, aber er ist wie der erste Heizöllieferant. Ja, schauen wir mal. Nee, er ist treu. Er lügt nicht. Sein Name steht drauf. Das heißt, es ist wie ein Scheck geschrieben und sein Name steht da. Und wenn der Scheck nicht durchgeht und anerkannt wird, dann ist er ein Lügner, ist er ein Betrüger, ist er das schlimmste Wesen, was es geben könnte, weil er alles so versprochen hatte. Aber wenn es wirklich wahr ist, wenn es wirklich und das erkennen, hey Gott, du bist treu, was du sagst, ist treu, ich glaube dir, auch wenn ich das noch nicht sehen kann, da gibt es große Belohnung. Und ich möchte dich wirklich flehen, wenn du merkst, so geht es mir, dass dein Glauben in Gott nicht stark ist, wie es sein sollte. Verbringe mehr Zeit mit ihm, mit seinen Zusagen, mit seinem Wort. Lass anderen Gläubigen in deinem Leben einsprechen und dir sagen, was die Wahrheit ist. Dass du wirklich lernen kannst, es wirklich festzuhalten an dem, was Gott gesagt hat. Darin wirst du wachsen, diese Weihnachtszeit, dass du wirklich stabil sein kannst, dass du Festigkeit haben wirst, dass deine Grundlage fest ist. Und das Grundlage ist nicht, die Grundlage ist nicht in dir, sondern es ist in Gott und seinem Wort. Wir möchten beten. Ja, Gott, dein Wort ist wahr. Ich möchte das erkennen, Herr. Und wir Menschen, wie so schwanken sind wir, so unzuverlässig. Und ich bete, Herr, dass wir das erkennen, wo unser Unglauben liegt und dass wir bereit sind, Reinigung zu erleben, abzulehnen, was falsch ist und dass wir im Glauben wachsen. Ich bete durch Jesus. Amen.